Hi, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode unserer Audioreihe aus dem Beet. Am Mikrofon für euch wieder eure Uschi Rostedt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie. Eigentlich sollte es ja längst weitere Episoden zur Kartoffel geben. Welche weiteren Schädlinge ihr außer dem Pilz Phytophthora infestans zusetzen, welche alten und neuen Methoden eingesetzt werden, um Ernteverluste zu vermeiden und warum es so schwierig ist, Phytophthora-resistente Kartoffeln zu züchten. Um diese Themen wird es im neuen Jahr gehen, versprochen. Aber ich habe just entschieden, einfach ein paar Themen dazwischen zu schieben, die sich auf die aktuelle Jahreszeit beziehen. So ging es in Episode Bunt sind schon die Wälder, darum, wie sich Tiere und Pflanzen auf den Winter vorbereiten, was sie tun, um die kalte Jahreszeit zu überstehen und welche Besonderheiten es dabei gibt. Dann gab es mit der Episode Rote Blätter fallen einen kurzen Abstecher in den Norden Amerikas, der bei vielen Touristen sehr beliebt ist, wegen der Blattfärbung der Bäume im Herbst. Dabei wurde auch der Frage nachgegangen, warum die Bäume dort eher ein rotes Herbstkleid anlegen, im Unterschied zu unserem goldenen Herbst, der geprägt ist durch gelb bis orange gefärbte Wälder. Und nun? Die Adventszeit hat begonnen, wie man unschwer bei einem Blick auf den Kalender feststellen und an der Hintergrundmusik erkennen kann. Passend zur Jahreszeit wird es in den nächsten Episoden um Pflanzen gehen, mit denen wir unsere Räumlichkeiten in der Adventszeit, also der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, dekorieren. Über alle diese Weihnachtsgewächse gibt es Wissenswertes und Interessantes zu erzählen und um manche ranken sich kurzweilige oder bemerkenswerte Geschichten und Legenden. Also, lehnt euch bequem zurück, macht es euch gemütlich und lasst euch überraschen, was es alles über unsere pflanzliche Weihnachtsdeko zu erzählen gibt. Vielleicht plant ihr ja auch Weihnachtskekse zu backen, dann sind die kommenden Podcast-Folgen ja eventuell genau die richtigen Begleiter für die Weihnachtsbäckerei. Viel Spaß beim Zuhören. Übrigens, wusstet ihr, dass am Anbeginn die Adventszeit 6 Wochen umfasste und ähnlich der Fastenzeit vor Ostern eine Zeit des Betens und der Askese war? Unter Papst Gregor dem Großen wurde Ende des 6. Jahrhunderts die Adventszeit auf 4 Sonntage verkürzt, was sich aber erst im Laufe der Jahrhunderte durchsetzte. Dass die Adventszeit offiziell keine Fastenzeit mehr ist, wurde 1918 im ersten einheitlichen Gesetzbuch für die römisch-katholische Kirche geregelt. Das Messgewand des Priesters während der Adventszeit trägt aber bis zum heutigen Tage die Farbe Violett als Symbol für Buße und Umkehr und entspricht damit der Farbe des Messgewandes während der Fastenzeit vor Ostern. Überhaupt spielen symbolische Farben während der Weihnachtszeit eine große Rolle. Wenn wir schauen, in welchen Farben traditionell unsere Heime während der Weihnachtszeit geschmückt werden, so fallen Rot, Grün und Weiß besonders auf. Dabei gilt Grün als Farbe der Hoffnung und des Lebens. Rot ist die Farbe des Blutes, aber vor allem auch die Farbe der Liebe. Die Farbe Rot symbolisiert im Christentum, dass Gott aus Liebe zu den Menschen seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Auch Weiß gehört zu den traditionellen Weihnachtsfarben. So trägt der Priester ab Heiligabend ein weißes Messgewand. Weiß steht traditionell für Reinheit und Unschuld. Im christlichen Kontext steht sie für die Menschwerdung Gottes als unschuldiges, neugeborenes Kind. Eine der Pflanzen, die in diese Weihnachtsfarbtradition passt, ist die Stechpalme, die heutzutage vor allem in Großbritannien und mehr noch in den USA als Weihnachtsschmuck verwendet wird. Bei uns wird sie kaum noch als Schmuckelement während der Weihnachtszeit genutzt. Welche biologischen Besonderheiten für die Stechpalme gelten, welche Geschichten und Legenden sich um sie ranken und warum sie bei uns als Weihnachtsdekoration fast verschwunden ist, erfahrt ihr in der heutigen Weihnachtsepisode. Bei der Stechpalme oder lateinisch Ilex aquifolium handelt es sich vielleicht um eine der ungewöhnlichsten Laubbaumarten, unter anderem deshalb, da es sich bei ihr um einen immergrünen Laubbaum handelt. Wie wir in der Folge Bunzeln schon die Wälder gehört haben, verlieren Laubbäume nämlich normalerweise ihre Blätter im Herbst. In Europa gibt es nur wenige Ausnahmen, also immergrüne Laubbäume, wie unter anderem den Kirschlorbeer und die Steineiche, dem die Stechpalme wohl ihren lateinischen Namen verdankt, wegen der Ähnlichkeit ihrer Blätter mit denen der Steineiche, lateinisch Quercus ilex. Immergrün bedeutet allerdings nicht, dass die Blätter ewig leben, sondern sie fallen nicht zu einem gemeinsamen Zeitpunkt ab, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten und werden durch neu gebildete Blätter immer wieder ersetzt, sodass die immergrünen Bäume nie ohne Blattkleid dastehen. Die Blätter der Stechpalme können bis zu 3 und 4 Jahre alt werden. Die europäische Stechpalme, die übrigens nichts mit einer Palme zu tun hat, wuchs hier schon vor 2 Millionen Jahren auf dem damals allerdings noch viel wärmeren Kontinent. Trotz der Eiszeiten konnte die Stechpalme in Europa überleben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie sich wahrscheinlich während der Kaltzeiten in den Süden der Iberischen Halbinsel zurückgezogen hat, von wo sie nach dem Ende der letzten Eiszeit wieder nach Mittel- und Nordwesteuropa einwanderte. Aktuell ist sie in ganz Westeuropa zu finden, in Gebieten mit milden Wintern und nicht zu trockenen Sommern, von den schottischen Highlands bis zur italienischen Stiefelspitze. Die Pflanze ist anspruchslos, winterfest und schnittverträglich. Sie wächst als 1 bis 5 Meter hoher Strauch, vor allem wenn sie von anderen Bäumen beschattet wird, oder entwickelt sich zum 10 bis 15 Meter hohen, dicht verzweigtem, sehr langsam wachsenden Baum. Stechpalmen können mehr als 200 Jahre alt werden. Im Jahr 2021 wurde sie zum Baum des Jahres gekürt. Wie eingangs erwähnt, wächst die Stechpalme nicht nur bereits seit 2 Millionen Jahren bei uns, sondern sie wurde auch in zahlreichen Kulturen und Religionen verehrt. Der immergrüne Baum galt als Wohnsitz der Götter und stellte ein Zeichen des ewigen Lebens dar. Germanen und Kelten verehrten ihn und schmückten zur Wintersonnenwende ihre Wohnstätten mit Stechpalmenzweigen. Die Zweige und Beeren sollten Haus und Hof schützen, Blitze, bösen Zauber und Verwünschungen fernhalten, sowie Geistern, Feen und guten Walddämonen in der Kälte Unterschlupf bieten. Den Römern galt die Stechpalme als Inbegriff des Schutzes vor allem Bösen. Obwohl es den frühen Christen nicht erlaubt war, Stechpalmen zu verwenden, da dies als heidnischer Brauch angesehen wurde, ließ sie sich nicht verbieten und ihre Verwendung wurde nach und nach ins christliche Brauchtum übernommen. Da ja bekanntlich in Mittel- und Nordeuropa keine Palmen wachsen, die man als Palmwedel hätte verwenden können, griff man stattdessen am Palmsonntag zum heimischen Ilex. Wie überhaupt die Pflanze nach der anfänglichen Ablehnung durch die Kirche dann doch oft im Zusammenhang mit Religion erwähnt und genutzt wird. In Skandinavien wird die Stechpalme Christusdorn genannt. Der Name erinnert an die Dornkrone Christi und die roten Beeren symbolisieren die Blutstropfen Christi. In Deutschland wurden fromme Legenden über sie in Umlauf gebracht. So unter anderem zur Entstehung ihrer roten Früchte. Eine dieser Legenden lautet, dass, als die Hirten sich auf den Weg zur Krippe und dem Jesuskind machten, ihnen ein kleines, schwaches und krankes Lämmchen hinterherlief. Es stolperte über die Steine, die auf dem Weg lagen, und die stacheligen Blätter der Stechpalme verletzten es, sodass es blutete. Einem Hirtenjungen fiel das verletzte Lamm auf, und er hob es hoch und streichelte und wärmte es. Als Maria das sah, sagte sie, »Auch mein Sohn wird später einmal gut zu hilflosen Geschöpfen sein. Deshalb sollen die Menschen immer daran erinnert werden, dass du dem Lämmchen geholfen hast.« Seither trägt laut Legende die Stechpalme im Winter leuchtend rote Beeren zur Erinnerung an das verletzte Lämmchen und den barmherzigen Hirtenjungen. Die Stechpalme hat übrigens eine längere Weihnachtstradition als der Weihnachtsbaum. Wie bereits erwähnt, werden Zweige der Stechpalme mit ihren dunkelgrünen Blättern und roten Früchten seit Jahrhunderten als Weihnachtsschmuck genutzt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam die Verwendung der Stechpalmenzweige immer mehr in Mode, nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern bereits zu Allerseelen Anfang November, in der Adventszeit oder zu Silvester und, wie bereits erwähnt, auch am Palmsonntag. Die Nachfrage nach Stechpalmenzweigen war deshalb sehr groß. Die steigende Beliebtheit der Zweige und die durch den Bau von Eisenbahnstrecken ab 1836 neu geschaffene Möglichkeit zum Gütertransport auf den Schienen führte dazu, dass das Stechpalmengrün nicht nur lokal und regional verkauft wurde, sondern per Eisenbahn in andere Regionen transportiert werden konnte. Darüber hinaus führte eine Veränderung der Forstwirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts dazu, dass immer mehr Standorte für die Stechpalme verloren gingen und ihr Bestand insgesamt stark zurückging. Da es sich bei der Stechpalme um einen sehr langsam wachsenden Baum oder Strauch handelt und die Nachfrage nach Stechpalmengrün sehr groß war, kam es an den verbliebenen Standorten zum Raubbau. Dagegen protestierten Naturschützer schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Deshalb wurden in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erste regionale Verbote zum Vertrieb von Stechpalmen erlassen und seit 1935 steht die Stechpalme unter Naturschutz. Dieser Schutz gilt bis zum heutigen Tage und ist aktuell geregelt durch die Bundesartenschutzverordnung. Wildwachsende Stechpalmen dürfen bei uns weder kommerziell noch privat gepflückt, beschnitten oder ausgegraben werden. Das ist der Grund dafür, dass heutzutage Stechpalmenzweige als Weihnachtsschmuck in Deutschland weitgehend verschwunden sind, während sie in Großbritannien und den USA nach wie vor vertrieben werden und sehr beliebt sind. Mittlerweile kann man allerdings Stechpalmenzweige bei uns in Blumengeschäften kaufen, da sie in Gartenbaubetrieben und Baumschulen kultiviert werden. Das wegen des langsamen Wachstums schwere und dichte Holz der Stechpalme wurde ehedem nicht nur als Schmuckreis genutzt, sondern gerne auch für Drechslerarbeiten und Furniere verwendet. Es diente sogar als Ersatz für Ebenholz, weil es dunkle Lacke sehr gut annimmt. Druckstöcke für Holzschnitte, Ladestöcke, Peitschenstiele und Spazierstöcke wurden aus ihrem Holz angefertigt. Man sagt, dass Wolfgang von Goethe einen Wanderstock aus Ilex aquiforium besaß. Ja, und in der neueren Zeit wurde der Stechpalme auch eine weitere Nutzung im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib geschrieben. Wer Harry Potter gelesen hat, der erinnert sich wahrscheinlich daran, dass Harrys Zauberstab aus Stechpalmenholz gefertigt wurde. Er misst 11 Zoll, im Kern enthält er darüber hinaus eine Feder von Dumbledores Phönix, heißt es im Buch von J.K. Rowling. Auch eine gewisse Heilwirkung wurde der Stechpalme nachgesagt. Plinius der Ältere beispielsweise, der im 1. Jahrhundert nach Christus lebte, empfahl die Stechpalme gegen Gelenkbeschwerden. Im 16. Jahrhundert wurde sie gegen Gelbsucht eingesetzt, später auch gegen Gicht, Rheuma oder Arthritis. Heutzutage spielt die Stechpalme in der Pflanzenheilkunde nur noch eine Nebenrolle. Wie auch bei anderen Pflanzen liegen Heilwirkung und Giftigkeit oft nah beieinander, je nach Dosis, wie Paracelsus bereits wusste. Ich erinnere an Episode 2 der Podcast-Reihe. In älterer Literatur wird den Beeren neben einer gewissen Heilwirkung auch eine starke Giftigkeit zugeschrieben, wobei die tödliche Dosis bei 20 bis 30 Beeren liegen sollte. Mittlerweile wird die europäische Stechpalme allerdings, sowohl Blätter als auch Beeren, nur noch als geringgiftig eingestuft. In Deutschland hat die Stechpalme viele Namen, so Hülse, Hölse, Hulstbaum, Hülsdorn, Stecheiche, Stechdorn oder Palmdorn. Der Hülse verdanken die Orte Hülsede, Hüls, Hüllhorst, Hülsenbusch, Hülscheid sowie Schloss Hülshoff bei Münster in Westfalen, dem Geburtsort der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, ihren Namen. Sie wuchs als Strauch im Unterholz und im Schutz lichter Laubwälder die auch als Waldweide genutzt wurden. Dort war sie allerdings nicht gerne gesehen, da sie wegen ihrer stacheligen Blätter vom Vieh nicht gefressen wurde und sich überdies wegen der Möglichkeit zur vegetativen Vermehrung durch Ausläufer sehr gut vermehrte. Das bedeutete, dass wenn sie erst einmal Fuß gefasst hatte, war sie kaum noch loszuwerden. Der Volksmund reimte deshalb »Ilse Bilse, keiner Wilse, die böse Hülse«. Als aber, wie bereits berichtet, sich die Forstwirtschaft Anfang des 20. Jahrhunderts änderte und in diesem Zuge die Waldweide verboten wurde, verschwanden damit auch viele der Stechpalmenstandorte. Zu dem Problem, dass sie, wenn sie einmal Fuß gefasst hat, kaum noch loszuwerden ist, passt, dass die Stechpalme, die im Englischen Holly heißt, im weit entfernten Kalifornien als invasive Art bewertet wird und dort auf der State Invasive List aufgeführt ist. Unter einer invasiven Art versteht man eine gebietsfremde Art, die heimische Arten verdrängt und insgesamt negative Auswirkungen auf Biotope, Lebensgemeinschaften und auf andere Arten hat. Allerdings hat ihr englischer Name Holly dort auch zu etlichen Legenden geführt. Eine davon besagt, dass die Pflanze der amerikanischen Traumfabrik Hollywood ihren Namen gegeben haben soll. Verschiedene Quellen sehen den Ursprung des Namens Hollywood, nämlich in dem Stechpalmenwald, der dort das prägendste Landschaftselement gewesen sein soll und die Familie Wilcox dazu veranlasst haben soll, im Jahr 1888 ihr Anwesen unter dem Namen Hollywood, also übersetzt Stechpalmenwald, registrieren zu lassen. Andere Autoren sind sich dessen nicht so sicher und verneinen eher, dass der Name Hollywood auf die Stechpalme zurückzuführen ist. Nachdem ihr nun einiges über die Geschichten und Legenden gehört habt, die sich um die Stechpalme ranken, und auch ein wenig über ihre Historie, wird es nun Zeit, sich ein wenig mit der Biologie dieses immergrünen Baumes zu beschäftigen. Bei uns kommt die Stechpalme vor allem auf nährstoffreichen und kalkarmen, lockeren, aber auch auf mäßig mit Nährstoffen versorgten Standorten oder auch steinigem Lehmboden vor. Wie bereits berichtet, gehört sie eher zu den lichtscheuen Gewächsen, da sie am besten im Halbschatten oder Schatten gedeiht, gerne in Strauchform in Mischwäldern. Hier profitiert sie davon, dass die sie umgebenden Laubbäume ihr Laub im Herbst abwerfen, während sie ihr Laub behält. Damit ist sie ihnen während der Wintermonate und im Frühjahr überlegen. Während die sommergrünen Laubbäume im Winter ruhen, ihre Blätter verlieren und keine Photosynthese mehr betreiben und im Frühjahr zunächst die eingespeicherten Ressourcen aktivieren müssen, um neue Blätter zu bilden und zu wachsen, kann die immergrüne Stechpalme auch während des Winters und im frühen Frühjahr Photosynthese betreiben. Das gibt ihr einen Wachstums- und Entwicklungsvorsprung gegenüber ihren laubabwerfenden Kolleginnen und Kollegen. Dazu kommt, dass sie sich vegetativ vermehren kann durch Zweige, die auf dem Boden aufliegen und sich bewurzeln, oder auch durch von der Wurzel gebildete Sprosse, sogenannte Wurzelsprosse. Ihre Blätter sind ledrig hart und auf der Oberseite mit einer Wachsschicht versehen, was dafür sorgt, dass die Blätter weniger Wasser verdunsten. Das verhilft der Stechpalme sowohl im Winter als auch im Sommer zu einem sehr effektiven Wasserhaushalt. Wie ihr ja bereits in der Episode Bunt sind schon die Wälder gehört habt, bestehen die Probleme, die oberirdisch begrünte Pflanzen im Winter haben, nicht nur darin, dass das Wasser in den oberirdischen Pflanzenteilen gefrieren kann und dadurch die Zellstruktur der Blätter zerstört wird, sondern auch darin, dass oberirdisch Wasser verdunstet, das nicht ersetzt werden kann, da das Bodenwasser gefroren ist. Das führt dazu, dass die Pflanzen auch im Winter vertrocknen können. Zwei Dinge sind für die Frosttoleranz der Stechpalme von besonderer Bedeutung. Zum einen ihre ledrig harten Blätter, zum anderen aber auch, dass es sich bei ihr um einen Tiefwurzler handelt, sodass das Bodenwasser nicht so schnell gefriert. Schutz vor Frost bietet auch, so widersinnig es vielleicht klingen mag, eine Schneeauflage, da sie die pflanzliche Oberfläche vor tiefen Temperaturen schützt. Was sich im Winter als günstig erweist, ist auch im Sommer von Vorteil. Auch zu dieser Jahreszeit sind die Blattstruktur und die Tiefenverwurzelung bei sommerlicher Trockenheit von Vorteil für den Wasserhaushalt. Da sie im Unterholz wächst, erfährt sie auch durch die sie umgebenden Laubbäume und deren Blätterdach Schutz vor zu hoher Sonneneinstrahlung und Wasserverdunstung. Wie alles im Leben hat auch die Fähigkeit der Stechpalme, ihre Blätter über den Winter zu behalten, ihre zwei Seiten. Einerseits verschafft ihr das zwar Vorteile gegenüber ihren laubabwerfenden Nachbarn, da sie, wenn die Temperaturen passen, auch im Winter Photosynthese betreiben kann. Andererseits birgt dies aber auch Unsicherheiten und die Möglichkeit, einen Kältetod zu sterben. Deshalb wächst die Stechpalme in Gebieten mit milden Wintern und nicht zu trockenen Sommern. Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Stechpalme wohl zu den Gewinnerinnen des Klimawandels gehören wird. Untersuchungen zu Arealveränderungen seit Mitte des 20. Jahrhunderts zeigen, dass sich die Verbreitungsgrenze als Folge steigender Wintertemperaturen bereits nach Norden und Osten verschoben hat. Steigende Temperaturen im Winter und Frühjahr infolge der Klimaerwärmung werden die Verbreitung der Stechpalme sowie anderer immergrüner Gewächse voraussichtlich weiter befördern. Dafür hat man auch schon ein schickes Fremdwort entwickelt. Laurophyllisierung. Darunter versteht man die Ausbreitung lorbeerblättriger immergrüner Laubgehölze in laubabwerfenden Wäldern. Was für ein Zungenbrecher! Interessant im Zusammenhang mit der Stechpalme ist auch, dass ihre Blätter im unteren Bereich, da wo sie von hungrigen tierischen Waldbewohnern erreicht werden können, stachelig sind, wodurch sich der Strauch vor Wildverbiss schützt. Weiter oben am Baum finden sich stachellose Blätter. Neben der Besonderheit, dass die Stechpalme ihre Blätter im Herbst nicht abwirft, weist sie noch eine andere besondere Eigenschaft auf. Wie ihr gehört habt, kann sie sich vegetativ vermehren. Das ist aber noch nicht alles, sondern sie kann auch Blüten bilden, die bestäubt werden, woraus dann Samen entstehen. Was ist da jetzt Besonderes dran, fragt ihr euch wahrscheinlich. Das Besondere ist, dass es männliche und weibliche Stechpalmenpflanzen gibt. Na und, denkt ihr euch vielleicht, das ist bei Menschen und den meisten Tieren doch völlig normal, dass es Männlein und Weiblein gibt. Was bei uns mehrheitlich zutrifft, ist bei Pflanzen die Ausnahme. Die Geschlechtertrennung in männliche und weibliche Individuen trifft nur auf 6% der bedecktsamigen Blütenpflanzen zu. Wenn es bei Pflanzen getrennt voneinander männliche und weibliche Pflanzen gibt, so nennt man dies getrennt geschlechtlich zweihäusig. Um Samen zu bilden, müssen die weiblichen Pflanzen von den männlichen bestäubt werden, was voraussetzt, dass beide an einem Standort vorhanden sind. Wie bei uns Menschen können bei zweihäusigen Pflanzen nur die Frauen die Kinder bekommen, während die Männer den Pollen produzieren. So besitzen nur die weiblichen Stechpalmenpflanzen die schönen roten Früchte, nicht aber die männlichen. Das heißt für euren Garten beispielsweise, dass ihr, wenn ihr die schönen roten Beeren haben möchtet, entweder mindestens eine weibliche und eine männliche Stechpalme im Garten anpflanzen müsst, oder aber, dass ihr schauen müsst, dass in der näheren Umgebung eurer weiblichen Stechpalme auch ein männliches Exemplar für die Bestäubung bereitsteht. Im Garten habt ihr das in der Hand. Aber wie ist es in der Natur? Was passiert in der Natur, wenn eine einzelne Frucht der Stechpalme von einem Vogel aufgepickt und dann der enthaltene Samen an anderer Stelle ausgeschieden wird? Der Samen treibt aus und die daraus entstandene Pflanze bildet entweder männliche oder weibliche Blüten. Schön und gut. Aber dann zeigt sich ein Problem. Ringsherum gibt es keinen andersgeschlechtlichen Partner. Blöd gelaufen. Kein andersgeschlechtlicher Partner weit und breit, keine Nachkommen, da die Blüte nicht befruchtet werden kann. Ohne die Möglichkeit, sich auch vegetativ zu vermehren, wäre es jetzt Essig mit der weiteren Verbreitung der Art. Durch die neben der sexuellen Vermehrung zusätzlich mögliche vegetative Vermehrung ist die Stechpalme nicht zwingend auf einen Geschlechtspartner angewiesen und von ihm abhängig, sondern kann ohne passenden Partner trotzdem neue Gestade besiedeln und sich ausdehnen. Wie bereits erwähnt, kommt die Geschlechtertrennung, wie für die Stechpalme beschrieben, nur bei 6% der bedecktsamigen Blütenpflanzen vor. Im Pflanzenreich gibt es dagegen mehrheitlich Pflanzen, die beide Geschlechter in sich vereinen. Die meisten dieser Pflanzen besitzen zwittrige Blüten. In ihnen findet man sowohl die weiblichen Teile, wie Griffel und Narbe, als auch die Staubblätter, also die männlichen Teile. Diese Geschlechtsvariation nennt man zwittrig einhäusig. Der Vollständigkeit halber soll hier noch erwähnt werden, dass das aber nicht alle sexuell möglichen Konstellationen bei Pflanzen sind. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu verwirrend. Neben diesen als zwittrig einhäusig bezeichneten Pflanzen und den zweihäusig getrenntgeschlechtlichen Gewächsen wie der Stechpalme gibt es auch getrenntgeschlechtliche einhäusige Pflanzen. Bei ihnen sind männliche und weibliche Blüten an einer Pflanze, allerdings örtlich getrennt voneinander. Ein Beispiel hierfür ist der Mais, dessen männliche Blüten an der Spitze der Pflanze zu finden sind, die weiblichen Blüten in den Blattachseln. Diese unterschiedlichen Sexspielarten sind nicht einfach nur Launen der Natur, schließlich geht es ja bei der Befruchtung um das Überleben, sondern diese Spielarten haben sich evolutionsmäßig entwickelt. Was es mit diesen Geschlechtsvariationen auf sich hat und wie sich das auf die Merkmale von Pflanzen auswirkt, darum wird es im nächsten Jahr gehen, wenn es um die Vererbung bei Pflanzen und ihre Züchtung gehen wird. Das war es für heute mal wieder. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn das der Fall ist, dann abonniert doch einfach unsere Commons-Beet-Reihe, damit ihr keine Folge verpasst. Weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch weiterhin eine geruhsame und friedliche Adventszeit. Bleibt gesund und neugierig. Bis zum nächsten Mal. Eure Uschi Rostedt.